Bereits mit 16 Jahren hat sie ihren Vater verloren. Mit 22 war sie dann vollwaise. Heute ist sie selber Mama von 2 Töchtern. Genau das hat meine heutige Gästin Jessica Adler erlebt. Verlust, Trauer und wie sie selber auch sagt, der steinige Weg, diese Schicksalsschläge zu verarbeiten, das hat sie alles bis heute geprägt. Und heute begleitet sie selber sterbende Menschen und deren Angehörige, spricht über das, was oft verschwiegen wird und hat ihren ganz eigenen Heilungsweg gefunden. Wie geht man mit so frühen Verlusten um? Welche Spuren hinterlässt es auch im Körper? Und wie helfen Bewegung, vor allem in Jessys Fall Yoga und Schreiben dabei, mit der Trauer umzugehen? Darüber spreche ich heute mit Jessie. Und ich kann dir versprechen, diese Folge wird dich echt tief berühren. Mir auf jeden Fall. Lass uns also gemeinsam eintauchen in diese Geschichte voller Schmerz, Mut, aber auch Hoffnung. Los geht's. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Jessica Adler, schön, dass wir uns heute in dieser Podcast-Folge beim Podcast Trauerwelle über diese Themen Trauer, Sterben, Tod unterhalten. Und ich finde es ganz spannend, dass du eben heute da sitzt, weil wir uns eigentlich ja noch gar nicht wirklich kennen. Und ja, ich bin ganz gespannt, was du alles zu erzählen hast. Und danke, dass du ja die Zeit dir nimmst und uns deine Geschichte erzählst.
Ja, hallo, erstmal an dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich da auch sehr, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen besonders, weil wir uns ja wirklich nicht kennen und auch gar nicht so viel übereinander wissen und gar nicht so die Berührungspunkte bis jetzt hatten und trotzdem irgendwie uns gefunden haben. Und ja, auch an deine Zuhörerinnen auch ein herzliches Hallo. Ich bin Jessica Adler im Ganzen sozusagen. Ich werde gern Jessie genannt. Ich bin 44 Jahre alt, bin verheiratet, bin Mutter von 2 Töchtern. Die sind 18 und 15. Hauptberuflich arbeite ich als Finanzbuchhalterin und seit 3 Jahren bin ich ehrenamtlich tätig als Sterbebegleiterin auf einer Palliativstation.
Ja, und wie du gerade gesagt hast, wir kennen uns noch nicht wirklich, also über Instagram hauptsächlich, muss man sagen, und über den Podcast Trauraum. Ja. Da war nämlich die Jessica auch zu Gast oder Gästin und ich ebenfalls. Und über den, glaube ich, bin ich dann irgendwie auf die gestoßen und haben dann direkt der Steffi gesagt, frag sie doch, ob sie Lust hat, auch in meinen Podcast zu kommen. Genau. Weil du hast wirklich auch einiges erlebt, was Verluste angeht, was Trauer angeht. Und darüber würde ich mit dir jetzt gern ein bisschen tiefergehend sprechen, weil ich glaube, dass viele aus deiner Geschichte auch etwas mitnehmen können, auf jeden Fall. Kurz zusammenfassend von meiner Seite, also so wie ich das weiß, du hast deine Eltern in sehr jungen Jahren schon verloren. Dein Papa starb 1997, also fast 30 Jahre jetzt her, und deine Mama 2002. Magst du uns da mal mitnehmen in, ja, fast schon deine Kindheit, kann man ja sagen, oder? Was ist denn passiert und wie hat die diese Erfahrung bis heute geprägt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das mich wirklich am meisten in meinem Leben geprägt hat, weil, wie du schon sagst, das ist ja schon irgendwie auch Kindheit, Jugend, Heranwachsen. Und meine Eltern hatten beide Krebs. Mhm. Und bei meinem Vater war es so, dass das ja passiert ist mit 16, also als ich 16 war und so mitten in der Pubertät. Also ich sage immer so von dem Zeitpunkt her ganz ungünstig eigentlich, einen Elternteil zu verlieren, weil wir alle wissen ja auch, wie wir teilweise in der Pubertät drauf sind. Also ich war auch sehr auf Krawall gebürstet, ne, habe meine Grenzen austesten, leben wollen, und wenn dann in so einer Phase auch noch ein Elternteil stirbt, wo man rückblickend denkt, also wie ich mich da auch meinen Eltern gegenüber teilweise verhalten habe, mit wie viel Schuldgefühlen man dann auch zurückbleibt als junges Mädchen eigentlich. Also das war schon sehr, sehr schlimm für mich. Und ich komme natürlich mit diesem 1997, hattest du ja gerade auch gesagt, komme ich aus einer Zeit, wo ja Trauer so gar keinen Platz hatte. Ne? Also ich... Voll. Ich habe halt auch so, ich habe gestern an unser Gespräch gedacht und habe noch mal so ein bisschen reflektiert, weil ich aus heutiger Sicht das Thema Trauer und was es alles gibt, total spannend finde und mich für alle Menschen freue, die jetzt die Möglichkeit haben, einen ganz anderen Heilungsweg zu gehen als ich damals, weil meiner war verdammt steinig dadurch. Und ich weiß noch, ich war auch am nächsten Tag in der Schule, nachdem mein Vater gestorben ist. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag los und hatte dann meinem Lehrer gesagt, ich wollte ihm einfach mal was erzählen. Also mein Papa ist gestern gestorben. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, ach Mädchen. Und das war's. Also mehr ist in der Schule überhaupt gar nicht passiert. Das kann man sich heute eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, oder?
Nach gar nicht. Also das, ich finde das so immer wieder ja schon eigentlich schockierend, wie wir damals einfach damit umgangen. Und dann wundern wir uns, dass wir heute als erwachsene Menschen oft, oder die wir jetzt sind, so die arbeitstätige Bevölkerung nicht mit ihren Gefühlen oder Trauer umgehen kann. Ja, warum? Weil es damals halt nichts gegeben hat und man komplett allein gelassen war, gell? Und wie war das dann, weil dein Papa ist ja erst gestorben und das heißt, deine Mama hat ja zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Wie ist sie dann damit umgegangen? Hat es da irgendwas gegeben, wo du sagst, sie mit ihr habe ich dann drüber reden können, mich austauschen oder was auch immer?
Auch nicht. Also es ist auch ganz spannend. Ich hatte dann wirklich ganz lange gebraucht, um überhaupt mal zu weinen. Und ich weiß, dass meine Mutter so die Trauer am Nicht-Weinen-Weinen festgemacht hat. Also ich weiß, dass sie irgendwann mal sagte, Jessi, du weinst ja gar nicht. Bist du gar nicht traurig, dass Papa gestorben ist? Und da habe ich gedacht, doch, total, ne? Und habe dann aber auch erst später verstanden, dass ich eigentlich so geschockt war. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass Eltern sterben. Also kannst du dir das vorstellen? Das war nicht in meinem Bewusstsein, ne? Also überhaupt gar nicht habe ich darüber nachgedacht in dem Alter. Ich bin dann Monate später mit einer Freundin, wir sind nach Cuxhaven gefahren. Und da angekommen, habe ich nicht mehr aufgehört zu weinen, sodass wir am nächsten Tag zurückfahren mussten. Also ich brauchte erstmal so einen Ortswechsel. Und da ist es dann wirklich mal richtig aus mir rausgebrochen. Und dann haben sich aber auch wirklich, weil auch mit meiner Mutter konnte ich nicht so gut darüber sprechen. Ich weiß auch nicht genau, also heute würde ich sie gerne auch mal fragen, aber ich kann ja beide nicht mehr fragen, leider, wie sie das so empfunden hat und wie es ihr mit ihrer Trauer ging. Also wir sind so ein bisschen um uns drum herum gelaufen und auch um dieses Thema herum. Und ich glaube, jeder hat sich um den anderen schon immer auch Sorgen gemacht. Und keiner hat sich irgendwie getraut, den anderen mal direkt zu fragen, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Ne? Beziehungsweise wäre sie natürlich als Erwachsene auch eher in der Pflicht gewesen.
Ja, absolut. Ja?
Genau. Und ich weiß, dass ich mich dann mehr schlecht als recht damit rumgeschlagen habe und dann aber sehr, sehr große Verlustängste entwickelt habe. Also so, dass ich dann auch mit 19 und auch meine Mutter hat gesagt, das geht so alles nicht. Weil selbst wenn sie irgendwie sich verspätet hatte vom Einkaufen, habe ich ein Trara gemacht, als wäre ich die Mutter. Na, wo bleibst du denn? Ne? So völlig schräg. Ne? Und da ist uns beiden schon aufgefallen, dass hier irgendwas ganz gewaltig nicht stimmt. Und dann habe ich mir heimlich, das war ja auch was eigentlich keiner so richtig wissen sollte, habe ich mir dann eine Therapeutin gesucht.
Heimlich. Also hat deine Mama dann auch nichts
gewusst? Meine Mutter wusste das. Und auch, ich glaube, 1, 2, 3 gute Freundinnen. Aber ansonsten war das auch in dieser Deckel drauf, dass man das irgendwie auch noch geheim hält. Ne? Also so war das früher.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich finde, also vielleicht liegt es so daran, dass wir jetzt in so einer gewissen Bubble die ganze Zeit rumwirren, oder? Wo das ganz normal ist, dass man, ich rede ja ständig drüber, ja, ich war 6 Jahre in Therapie und das ist ganz normal und wenn es mir wieder schlecht geht, dann gehe ich halt wieder zu meiner Therapeutin. So ganz normal, gell? Und ja, früher war das überhaupt nicht Thema. Überhaupt nicht. Und wie ist der Rest deiner Familie umgegangen? Also hast du irgendwie noch Onkel, Tanten, Oma, Opa, was auch immer? War da noch jemand, wo du sagst, wie sind die damit umgegangen oder wie war das so?
Also wir hatten in der Zeit ja auch dann mehrere Verluste auch. Also meine Oma starb noch nach meiner Mutter, mein Opa starb aber vor meinem Vater. Und das war irgendwie schon so, wie sich das, also ich glaube, das ist auch unser Familienthema. Also man hat denjenigen vermisst, man war auch traurig und es wurde auch über die Leute gesprochen. Also es wird auch heute noch über meine Eltern gesprochen, wenn sich das ergibt, auf Feiern und so, das ist total schön. Und gleichzeitig weiß man aber, glaube ich, nicht voneinander, wie es demjenigen in der Situation oder auch rückblickend geht. Also darüber wurde irgendwie nie so richtig geredet. Das hat sich bei uns so durchgezogen. Und das ist, glaube ich, auch so ein abschreckendes Beispiel, warum ich mich vielleicht in diese Themen dann auch so reingeworfen habe, weil das einfach nicht gut ist. Also ich habe auch wirklich dann mit ganz vielen psychosomatischen Krankheiten zu tun gehabt. Gerade so Magen-Darm-Trakt war immer so ein Wechsel mit Magenschleimhautentzündung, Reizdarm über ganz viele Jahre.
Wann ist das dann auftaucht? Ist das dann erst später gekommen oder?
Wo diese Ängste so akut wurden, also so mit 19.
Ah ja.
So ging das dann los, dass ich dachte, Mensch, du hast immer mehr Durchfälle, du bist ja auch so nervös und ne, also das konnte ich dann ja auch erstmal nicht so richtig zuordnen. Und das weiß ich aber heute, dass das auch wirklich diese verdrängte Trauer oder nicht so richtig darüber sprechen können. Ja, dass mir das sehr auf den Körper geschlagen ist.
Voll, und das ist ja auch immer wieder Thema auch bei Seelensport, also deswegen arbeitet man ja auch mit dem Körper und dazu kommen wir dann auch später noch. Es erinnert mich auch so ein bisschen an meine jüngste Schwester, wie du so erzählt hast, dass du 16 warst, meine Schwester war 17 und das, was du da erzählst, das sieht so vor mir, wie sie auch ähnlich reagiert hat und sie hat ja auch Jahre später erst gravierende körperliche Folgen davon tragen, obwohl man auch direkt Hilfe angeboten hat, aber es war trotzdem einfach an der Stelle oft zu wenig, das wissen wir heint, alle zusammen. Und auch Panikattacken haben sich erst Jahre später wirklich ausbreitet und man ist echt draufgekommen, dass einfach zu viel verdrängte Trauer noch da war. Ich meine, die Trauer, gerade in dem Alter, das ist immens, gell? Du bist so beschäftigt mit dir selber und deinem Körper und diesem überhaupt mal entdecken oder herausfinden, wer bin ich überhaupt? Man fühlt sich ja auch gar nicht wohl in seiner Haut und dem Alter und alles ist neu, gleich wie eben dann verliebst du vielleicht das erste Mal oder sowas. Und das alles dann noch, die Trauer dazu und bei dir auch noch so kurze Zeit später ja dann auch noch deine Mama obendrauf. Also kann ich mir absolut, ja, nur ansatzweise vorstellen, wie sich das dann anfühlen muss, auch körperlich, gell?
Ja, und dir fehlt natürlich auch, wenn dich das in der Pubertät oder im Heranwachsen so ereilt, sage ich mal, dir fehlt auch eine Lebenserfahrung. Also ich sehe das ja bei meinen Töchtern. Die eine ist 15, die hat 2 Jahre gebraucht, um wirklich stabil in ihrer Pubertät jetzt erstmal zu werden. Und meine andere Tochter, die macht gerade ganz frisch eine Ausbildung als Pflegefachkraft. Das ist natürlich auch eine ganz andere Welt, da jetzt als Krankenschwester einzutauchen, als so junges Mädchen mit den ganzen Erwachsenen. Und wenn ich mir vorstelle, die müsste dann noch einen herben Verlust in irgendeiner Weise bewältigen können. Also das kann nur überfordern. Ne? Also ja, genau. Und so, dementsprechend überfordert war ich ja auch. Ne?
Und wie du gerade auch gesagt hast, du bist ja jetzt selber Mama von 2 Töchtern, eben in einem Alter, ähnlich wie es dir eben passiert ist. Wie gehst du damit um, so mit dem Gedanken, sie werden nie die Großeltern kennenlernen, so zumindest physisch da jetzt nicht, gell? Kannst du die irgendwie auch an spezielle Momente als Mama jetzt erinnern, in denen dir deine Eltern besonders gefehlt haben dann?
Ja, also ich finde ja immer, mit so einem frühen Verlust kommen ja ganz, ganz viele Verluste hinterher. Das unterschätzt man ja. Also einmal sind ja die Eltern weg. Ja, und dann wird einem ja auch so bewusst, ne, dann habe ich mit 26 habe ich geheiratet. Das war natürlich schon so eine Station, wo du denkst, ja, das passiert jetzt hier schon ohne deine Eltern. Dann habe ich meine erste Tochter bekommen. Dann hatte ich 1000 Fragen, hätte ich gerne meinen Eltern mal gestellt, auch über mich selber nochmal, ne? Weil man ja auch bei seinem Kind Sachen entdeckt, wo man nochmal überlegt, wie war ich denn damals oder wie war das dann bei mir, ne? Und also das waren natürlich Schlag auf Schlag so viele andere Verluste dann noch, die man auch früher dann gar nicht so mit auf dem auf dem Radar hatte, aber ja, wo ich ja auch dir erzählt habe, ich habe mir ja auch eine Therapeutin dann relativ früh gesucht und ich musste auch immer wieder losgehen, weil es ploppte in jeder Lebensphase wieder irgendwas Neues auf, was ich dann auch wieder heilen und verarbeiten musste und ja, was mich dann auch wirklich traurig gemacht hat, ne? Also es kam permanent eine neue Trauer um die Kurve.
Ja, also die Momente, die du da gerade beschreibst, ich kenne das, ich habe ja auch geheiratet ohne meine Schwester und eben mein Sohn ist auf die Welt gekommen, deswegen haben wir gedacht, ich möchte die da auch fragen, wie es dir damit geht so. Und das sind schon echt immer wieder auch Momente im Alltag, oder, wo man so denkt, wow, was würde jetzt eben in meinem Fall die Tante Larissa wohl ihm sagen oder mit ihm spielen, wie würde sie mit ihm umgehen und so. Und das sind dann echt immer wieder Momente, die uns beschäftigen und auch traurig machen. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, du hast damals diese Therapie gemacht und trotzdem eben dann gemerkt, okay, jetzt irgendwie kommt was Neues in mein Leben und ich brauche irgendwie wieder Hilfe, also hole ich mir dir wieder. Und ich habe das zum Beispiel auch bei der Schwangerschaft dann gemerkt, da sind so viele Ängste wieder hochkommen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie nur da sind oder dass sie doch so stark noch sind und neue Ängste natürlich, wenn man ein Kind kriegt, das ist ja wieder etwas, wo eben an den Verlust irgendwie ankoppelt und dann eben die Gedanken wieder kommen, oh Scheiße, wenn ich so sagen darf, das kann ja jetzt oh vielleicht schief gehen oder da kann ja der Tod wiederkommen und wie gehe ich dann um? Und haben mir da dann auch gleich Hilfe geholt. Also das finde ich ganz stark immer und möchte ich auch nochmal den Appell nach draußen geben, dass ihr wirklich immer zu jeder Zeit euch Hilfe holen dürft. Wenn ihr merkt, irgendwie mein Kopf explodiert fast vor lauter Gedanken oder mein Körper reagiert so krass, dann bitte holt euch Hilfe natürlich, gell? Ihr müsst da nicht nur durch.
Ich finde das auch ganz wichtig. Also das wäre auch was, was ich immer wirklich jedem mitgeben würde, weil man muss sich nicht durch sein Leben und durch diese Schicksalsschläge so quälen und meinen, muss das tapfer alleine, auf gar keinen Fall. Und bei mir war es ja auch so, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, also bei mir ist ja gar keine Ruhe eingekehrt. Ich habe ja dann meine Tochter bekommen und die Schwangerschaft, die lief ganz bescheiden. Und ich habe sie ja dann auch in der 26. Woche bekommen mit 745 Gramm. Und das hat natürlich so viele Todes- und Verlustängste. Ich habe gedacht, nach meinem Eltern stirbt jetzt auch mein erstes Kind. Das hat ja dann auch wieder so viele Ängste hochgeholt. Das hätte ich überhaupt gar nicht alleine geschafft, weil ich war eigentlich nur eine reine Angst und Panik. Also mich gab es immer nur mit Panik. Ich hatte natürlich durch den frühen Tod meiner Eltern, war ich ja sehr gebeutelt und dann freut man sich ja eigentlich auf das Leben des Kindes und da war es ja auch wieder so brenzlig, ne? Also hat mir das, ein Kind zu bekommen, ein Kind ins Leben zu schicken sozusagen, es war ja wieder so angstbehaftet. Hm. Also das hat sich ja so durchgezogen.
Wie hast du das dann geschafft, dass du dann ja auch nochmal eine Tochter gekriegt hast? Also war es dann wirklich so, du bist ja in Therapie dann gegangen, oder? Während Schwangerschaft oder kurz danach oder so. Und hast du dann so einen guten Umgang gefunden, dass du gesagt hast, so, jetzt nochmal?
Also ich glaube, da haben einige gedacht, oh Gott, was machen die beiden denn, dass sie das nochmal wagen nach dem Ritt? Ne? Also Romy war ja auch wirklich lange im Krankenhaus. Die war 13 Wochen zu früh, 14 Wochen im Krankenhaus. Und bis man so ein Frühchen gut groß bekommen hat, da stecken viele Therapien, viele Sorgen, viele Ängste hinter. Und wenn die jetzt morgens losschießt zum Frühdienst, bin ich einfach nur stolz wie sonst was. Ich denke, was ist aus der Maus nur für eine tolle Persönlichkeit geworden? Und jetzt steht sie am Krankenbett, ne? Also das macht mich unfassbar stolz. Und ja, wir haben das dann wieder gewagt. Wir haben viele Teste gemacht. Mhm. Ja, die Klinik, wo ich ja auch lag und die waren alle wirklich total in Ordnung und ja, es hieß dann, es kann auch einfach mal ein Frühchen dazwischen sein, das ist leider manchmal auch so und dann haben wir es wieder gewagt und dann lag ich 10 Wochen im Krankenhaus stationär, um meine zweite Tochter mit Ach und Krach in die 34. Woche zu bekommen. Also wieder so ein Super-GAU. Also wieder nur Angst gehabt, Verlustangst. Ein Kind zu Hause, das nächste im Bauch und da jeden Tag aufs Neue gebangt. Das war schon wirklich eine Herausforderung, ne? Und ich bin mit einem guten Gefühl in die Schwangerschaft gegangen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben einfach ganz viel dafür getan, dass es diesmal wird. Also wir haben ja so spezielle Teste auch gemacht, ne? Genau, und dass ich dachte, ja, okay, dann war das so eine, also man hat wirklich gesagt, das ist auch manchmal eine Laune der Natur. Ja, und das habe ich dann auch alles aufgearbeitet und meine Therapeutin hat mich gestärkt und ja, Mensch, Sie sind Einzelkind, machen Sie das mal und so, ne? Und das war auch so ein Grund, ne? Ich war ja dann wirklich mit einem Schlag mit 22 vollweise und ich fand es immer ganz schlimm, wenn vielleicht mal was mit uns wäre, dass einfach meine Tochter alleine dastehen würde. Und mein Mann, der hat noch zwei Brüder, ist total toll, ne? Es sind drei Kinder. Ihr wart ja auch vier insgesamt, ne? Ja, ne? Das ist schon schön, wenn man sich hat, ne?
Voll, voll. Das ist schon bei mir im Hinterkopf immer wieder Thema, weil eben mein Sohn ist ja auch Einzelkind und er wird Einzelkind bleiben. Also darüber habe ich jetzt noch nie so wirklich öffentlich geredet, aber viele wissen natürlich auch, dass sie ebenfalls eine traumatische Geburt ja gehabt haben, wo ich selber fast dran gestorben wäre. Und haben ja dann auch lange Folgen, also bis heute noch immer körperliche Folgen davon und bin auch immer wieder in Behandlung und so weiter, Kontrolle. Und es wäre einfach wirklich zu gefährlich. Also, und ich habe mir eben dann entschieden, na, ich schaffe es einfach mental, ich muss von meiner Angst, ich habe dieses Unternehmen auch, das ich abartig liebe, gell, diesen Seelensport und mein gesundes Kind jetzt und dann ist das jetzt so okay. Aber es ist schon immer wieder auch im Hinterkopf dieses Thema einfach, dass er halt nie Geschwister, also diese Geschwisterliebe nie erfahren wird, die du ja auch, wie du gesagt hast, nicht kennst. Und es ist einfach etwas so Inniges und Schienes. Und das tut man dann schon an manchen Tagen auch ziemlich laut für ihn so. Aber ich weiß einfach, dass es eine vernünftigere Entscheidung ist, damit ich überlebe, dann hat er noch weniger davon, sage ich mal so, wenn ich mein Leben so der Gefahr aussetze.
Ja. Also wir hätten auch nie unser Glück mit einem dritten Kind rausgefordert. Also das war auch immer klar, nach den beiden, also da wären wir nie und nimmer auf die Idee gekommen, noch ein drittes zu bekommen. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne jetzt die Geschichte bei dir tatsächlich nicht. Und das kann ich aber gut nachvollziehen, weil es kann ja auch sein, dass es dir einfach körperlich dann so schlecht geht, dass du weder beide Kinder noch deinen Seelensport in irgendeiner Weise noch genießen, ausüben könntest. Und da muss man sich auch fragen, ist es das denn wert, dass ich zwei Kinder habe und ich kann die eigentlich gar nicht genießen, aus welchem Grund auch immer. Ne?
Total, eben. Und das haben wir uns echt sehr ausführlich durchdacht und überlegt natürlich. Das ist ja nichts, was man dann einfach so mal spontan entscheidet, sondern man geht da schon mit viel Vernunft und Emotion und allem drum und dran an die Sache ran.
Prozess, ne? Mit der Akzeptanz und das... der Lebensweg vielleicht anders ist, als man sich ihn vorher halt gewünscht und vorgestellt hat. Weil wie gesagt, das ist bei euch ja eine kinderreiche Familie gewesen. Und wenn ich meine beiden so zusammensehe, die wirklich ganz eng miteinander, dann geht mir echt das Herz auf. Ne? Ja, die sind ganz eng miteinander, die sind ganz verbunden miteinander. Und du kennst es ja von deinen Kindern.
Was ich auch ganz spannend gefunden habe, wo du gesagt hast, du hast eben gespürt und gemerkt, du hast diese Therapie gemacht, also jetzt bevor du nochmal schwanger geworden bist, zum zweiten Mal, und gesagt hast, ich bin so gefestigt, ich traue mich jetzt wieder und jetzt bin ich bereit und so weiter. Ich merke, das geht wieder auch mental so. Und dann ist ja wieder die Panik gekommen aufgrund dessen, dass einfach wieder eine Notsituation oder eine gute Situation auftaucht ist. Und das finde ich immer interessant, weil ich begleite ja sehr viele Trauernde und immer wieder in meinen Gruppen erlebe ich, dass wenn dann irgendwas wieder ist, also sei es nur drum ein alltäglicher, kleinerer Verlust oder irgendeine Herausforderung, und sie dann spüren, oh, da kommt jetzt wieder die Angst oder da kommt jetzt wieder die Traurigkeit, dass sie das oft als Versagen dann deuten oder bezeichnen, gell? Wo ich immer so, what? Na, das ist ganz normal, es ist wieder Herausforderung da und unser System, unser Körpersystem greift ja auch auf die Vorerfahrung zurück Und was? Alarm, Alarm, da kann was passieren, gell? Deswegen sei gewappnet. Und ja, dann ist's halt wieder so. Wichtig finde ich an der Stelle immer, dass ich dann weiß, wo sind meine Ressourcen, wo kann ich mir Hilfe holen? Und dann komme ich auch wieder weiter durch den Weg. Oder wie ist das bei dir so? Wie würdest du das so bezeichnen oder deuten?
Ja, also ich nick ja ganz fleißig, weil ich habe da natürlich von diesen ganzen, also von meiner Vergangenheit habe ich richtig einen weggekriegt. Das muss man wirklich sagen. Also ich bin der totale Kontrollfreak. Also am liebsten würde ich alles planen, damit es ja keine böse Überraschung gibt, ja. Und das kann auch nur eine Kleinigkeit sein, die ich als böse Überraschung empfinde, ja. Irgendwas ändert sich. Irgendwas war nicht so, wie ich es in meinem Kopf geplant habe, ne? Irgendwas bringt meine Struktur durcheinander. Also ich kann mit Veränderungen ganz schlecht umgehen, auch mit den kleinsten Veränderungen als allererstes mal ganz schlecht. Das ist aber meiner Vergangenheit irgendwie geschuldet. Und ich muss dann auch wirklich erstmal auf meine Yogamatte gehen, dann nehme ich mein Tagebuch, dann muss ich mir dazu erstmal meine Gedanken aufschreiben, dann muss ich mal von oben drauf gucken, merke dann, ach, so schlimm ist das alles überhaupt gar nicht. Ne? Kein Grund zur Panik, Jessie. Es ist vielleicht gerade nur ein Auto, was nicht anspringt, ne? Aber trotz alledem, mein System geht ab wie Schmitz' Katze. Also das ist wirklich, also manchmal tut mir das eigentlich für mich selber leid, weil ich denke, auch immer gleich in so einen Panikmodus, das ist so schade. Aber irgendwie habe ich damit auch gelernt, umzugehen. Und je mehr ich das anders haben will, umso schlimmer ist es eigentlich. Und wenn ich das so ein bisschen mit Humor sehe und dann mit Abstand mich auch betrachte und denke, ja, mein Gott, du überspringst irgendwie die Angst, landest in der Panik und stellst dann fest, so schlimm ist das gar nicht. Das ist wohl scheinbar auch mein Weg, ne? Und ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl, dass ich dann denke, ach, oh, du versagst oder so, das habe ich nicht. Ich finde es einfach so ein bisschen schade, dass ich nicht ruhiger reagieren. Also ich kann schon ruhiger reagieren, das habe ich auch lernen dürfen. Ne? Also, dass ich doch erstmal gut bei mir bleiben kann. Ich habe jetzt nicht immer das Pokerface, also mir entgleiten dann auch schnell mal so Gesichtszüge. Also man sieht dann schon, was ich denke. Aber ich war schon jemand, der immer schnell so eine Übersprungshandlung hatte. Dinge nicht gut aushalten können. Ich bin gut im Lösungen finden eigentlich. Ne? Also handeln und ah, da kann man doch irgendwas machen. Oder wie du auch sagst, oh, da kann ich mir doch Hilfe suchen, gleich mal googeln, ne? Wo kann man vielleicht sich auch stärken lassen, wo kann man Hilfe finden, auch wenn mit den Kindern damals war. Ich war immer schnell bei der Erziehungsberatungsstelle mit Kleinigkeiten, ja, Theater gehabt, wenn wir morgens uns angezogen haben und ich wollte gerne, dass wir harmonischer aus dem Haus gehen, habe ich mich da beraten lassen, ne? Weil ich gedacht habe, ich muss mich damit ja nicht rumschlagen, ne?
Ja, das kann ich auch von mir.
Noch mal gucken, was da Fachleute für einen Tipp für mich haben. Und die hatte einfach nur gesagt, kaufen Sie Ihrem Kind eine schöne Eieruhr. Und wenn diese Eieruhr schrillt, weiß Ihr Kind, es muss sich anziehen für den Kindergarten. Wir hatten nie wieder Stress.
Ja, es sind so diese kleinen Tipps, die es dann ausmacht, gell?
Genau,
Aber
genau.
genauso bin ich auch. Mittlerweile, wenn ich merke, okay, da stehe ich an und ich weiß irgendwie nicht weiter, ich schlage mich dann auch nimm ewig damit rum oder ärgere mich oder was auch immer, sondern ich überlege dann gleich, wie kann ich das angehen? Wo kann ich Hilfe finden? Wer ist da Expertin in dem Bereich und kann mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Und haben auch Online-Kurse zum Beispiel dergleichen gemacht, also an Stellen, wo ich nicht weiter gewusst habe oder eben dann einen Anruf getätigt und eben da an der Stelle wieder gefragt. Also vielleicht ja, hat uns da dieser Weg dahin geführt, dass man einfach schnell auch lösungsorientiert dann wird, gell?
Total. Und ich bin auch so ein Online-Kurs-Typ, das auch noch dazu, liebe ich auch. Und was mich jetzt aber interessiert, ich bin da aber auch sehr streng mit meinem Umfeld geworden. Also, wie ist denn das bei dir? Kannst du das dann gut ertragen, wenn du mit, sage ich mal, mit einem selben Thema immer wieder sozusagen vollgejammert wirst und derjenige kommt nicht ins Handeln? Da bin ich nämlich ganz schön schlecht dann drin, weißt du?
Ja, doch, das kann ich auch. Also auch innerhalb der Familie oder so, wo du denkst, das ist seit 3 Jahren beschäftigt die das jetzt. Da bringt es halt irgendwann auch nichts mehr, drüber zu sprechen. Wir wissen ja, gewisses Aussprechen hilft weiter, aber nach 3 Jahren durchgehend und nie irgendwie auch die Bereitschaft mitbringen, ja, wirklich etwas daran zu ändern oder eben sich wirklich dann Hilfe zu holen. Das ist schon für mich dann auch immer ganz schwer auszuhalten, ja.
Ist bei mir nämlich auch so, ne? Weil ich dann schon denke, da kann man dies
Ja,
machen,
genau, ja.
da gibt es die Adresse.
Aber das ist auch spannend, weil ich mache dann nicht das, dass ich dann eben all diese Ideen rausballer, sondern da versuche ich wirklich auch immer drauf zu warten, bis sie aktiv noch am Rat oder irgendwas fragen, weil ich das auch von mir selber kenne, dass das manchmal unangenehm ist, wenn dann jemand einfach nur sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, obwohl ich gar nicht gefragt habe. Aber ich setze dann schon irgendwann auch eine Grenze und sage, du, seit 3 Jahren haben wir das Thema jetzt. Du weißt, es gibt Möglichkeiten und du kannst mich gerne nach Möglichkeiten fragen und so. Und ich höre da gern immer wieder zu. Aber vielleicht suchen wir ja gemeinsam mal so die nächsten Schritte, was denn möglich wäre. Und da, finde ich, kristallisiert sich dann schnell raus, ob jemand wirklich auch bereit ist, oder ob er eben nur da sitzen will und nur das aussprechen. Und da sage ich dann auch, wenn es darum geht, dann ist vielleicht auch eine Therapeutin der richtige Ansprechpartner in dem Sinne, weil ich bin ja dann doch entweder die Freundin oder enge Familie oder sowas, gell? Und da sind ja dann scheinbar auch andere Themen dahinter, weil wenn jemand so lang dann nicht in ein Handeln kommt, versteckt sich ja doch irgendwas anderes dahinter. Und da können wir ja gar nicht weiterhelfen dann.
Genau. Ja, und da ist dann meine Zeit und meine Energie auch kostbar
Ja,
geworden.
voll.
Also ich habe mir auch so eine Übergriffigkeit abgewöhnt. Das war ich nämlich auch, ne? Immer den besten Rat für alle anderen und gleich auch gratis mitgeliefert, ne? Wie gesagt, ungefragt, ne? Das habe ich mir auch sehr abtrainieren dürfen. Und gleichzeitig denke ich dann auch, ich muss mir aber auch nicht alles in Hülle und Fülle anhören, weil es ist auch, ja, jeder ist dann auch irgendwie für sein Wohl, für sein Glück, für seine Zufriedenheit einfach auch selber verantwortlich, ne? Genau.
Wenn man jetzt so an deine Verluste oder diese ganzen Herausforderungen denken, die du ja schon gemeistert hast, was hättest du dir so von deinem Umfeld gewünscht in der Zeit, vor allem gerade auch um deine Eltern? Was war da so dein Wunsch?
Also ich wurde ja wirklich tatkräftig von meiner Familie unterstützt, ne? Wir haben jetzt so ein bisschen auch meine Familie angerissen, auch die Familie, Onkel, Tante, weil man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt so früh die Eltern verliert wie ich, also ich konnte ja auch nicht mein Zuhause halten. Also ich musste ja auch noch aus der Wohnung raus, weil ich die nicht bezahlen konnte, nachdem meine Mutter gestorben ist. Also wir mussten auch noch die Wohnung ausräumen. Ich bin erstmal bei Großtante und Großonkel zum Nebenkostenpreis untergekommen, mietfrei. Also da kam ja noch ein Drama hintendran. Ich habe ja dann nicht nur meine Mutter verloren, sondern auch wirklich unser schönes Zuhause, was wir uns dann auch schön gemacht hatten nach dem Tod von meinem Vater. Also es kam ja dieser Verlust eben auch noch. Und so mit, also tatkräftig waren die immer alle da. Oder auch ich war ganz viel bei meinem Onkel, der hat dann immer gesagt, komm mal her, wir trinken mal zusammen Kaffee. Ich weiß auch, dass wir hin und wieder auch natürlich über meine Mutter gesprochen haben, aber meine Mutter kam halt zum Beispiel, ach, auf so eine unschöne Art und Weise ums Leben sozusagen. Und da hat mein Onkel psychosomatisch sehr viel mit zu tun gehabt und das auch nie behandeln lassen. Also meine Mutter war in ihrer Krebstherapie. Die Krebstherapie lief gut. Man wusste immer, das ist nicht zu operieren. Das war ein Bronchialkarzinom. Es schlug aber die Bestrahlung und die Chemo gut an und es sollte für sie zur Reha gehen. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo sie gestorben ist, habe ich sie angerufen, habe gesagt, komm jetzt nicht auf die Idee und pack deinen Koffer, sondern das mache ich später. Ich bringe mir einen schönen Salat mit.
Moment. Jetzt.
Und ich habe dann gesagt, ich bringe dir einen Salat mit. Und ich habe dann mit ihr zu Abendbrot essen wollen und hatte dann, oh, jetzt muss ich noch mal, kannst du es noch mal rausschneiden?
Ja.
Genau, also ich habe dann gesagt, ich bringe dir einen Salat mit. Und wir hatten am Telefon noch gescherzt. Ich hatte dann aufgelegt und bin dann nach der Arbeit ins Krankenhaus gefahren. Und ich hatte, das kann ich gleich dazu sagen, ganz viele Jahre daran zu knapseln, dass ich vergessen habe, über was wir am Telefon gelacht haben, weil als ich ins Krankenhaus gekommen bin, da hing schon ein Zettel an der Tür, dass ich das Zimmer nur in Absprache mit dem Pflegepersonal betreten darf. Ja, und da wusste ich irgendwie, dass sie tot ist, obwohl das ja überhaupt gar nicht absehbar war. Und ich bin dann zurückgegangen mit meinem Salat und mit ihrem Koffer und habe halt gesagt, ja, ich muss mich hier melden, ich darf gar nicht bei meiner Mutter rein. Und dann brach so eine ganz extreme Unruhe aus. Ach, setzen Sie sich mal, oh, wo ist denn der Arzt? Setzen Sie sich erstmal hin, oh, wo ist denn der Arzt? Und das war ein Gewusel um mich rum. Und dann habe ich mal gesagt, was ist denn los? Was ist denn los? Ah, der Arzt kommt gleich. Und dann hat irgendeine gesagt, die Mama ist gestorben. Und das war wirklich total der Schock für mich. Und ob ich jemanden anrufen möchte, da habe ich gedacht, ja, ich würde meinen Onkel gerne anrufen. Dann ist mir von ihm die Nummer aber überhaupt nicht eingefallen. Und ich hatte immer noch irgendwie meinen Salat in der Hand und den Koffer. Und dann habe ich mich an eine liebe Krankenschwester erinnert, die dann sagte, wollen wir mal zu deiner Mama gehen? Und dann habe ich gesagt, oh, da habe ich aber Angst vor. Und dann hat die gesagt, ich bleibe so lange da, wie du das möchtest. Und das war total schön. Und dann bin ich mit ihr sozusagen in das Zimmer gegangen und meine Mutter sah wirklich so aus, als würde sie schlafen und fühlte sich aber schon an der Hand wirklich auch kalt an. Also da merkte man auch dann den Unterschied. Die haben mich zu Hause angerufen, anstatt im Büro. Ne? Deswegen hatte mich niemand erreicht und sie war dann, glaube ich, so 2,5, 3 Stunden schon verstorben, als ich dann ankam, eigentlich zum Sachenpacken. Es war halt so, dass sie aufgrund ihrer ganzen Behandlung musste sie immer viel husten und es ist ihr tatsächlich die Aorta geplatzt. Also sie ist in Minutenschnelle aus Mund, Nase, Ohren, was weiß ich, wo das Blut rausschießt, ist sie halt verblutet und letztendlich bin ich echt froh, dass ich da nicht gerade zu Besuch war.
Das kann ich mir absolut vorstellen, ja. Weil das ist schon nochmal ein ganz anderer Anblick dann, gell?
Ja, genau. Mein Onkel, um wieder diesen Bogen zu meinem Onkel zurückzubekommen, der hatte wirklich ganz, ganz viele Jahre Schluckbeschwerden.
Oh, krass.
Auch eine Generation, der hat sich da auch nie helfen lassen. Also um nochmal darauf zu kommen, wie verzwickt das für jeden Einzelnen irgendwie bei uns in der Familie dann doch war. Ne? Jeder ist anders damit umgegangen. Wir waren immer füreinander da, sind wir heute noch und trotzdem hat jeder so sein Päckchen irgendwie alleine für sich getragen. Ne?
Wahnsinn. Und ist es dann auch, soll ich sagen, der Grund gewesen, dass du die jetzt vor 3 Jahren erst entschieden hast, Sterbebegleiterin zu werden? Also kommt es daher, weil deine Eltern auch an einer Krankheit gestorben sind? Erzähl uns da mal.
Genau, mein Ehrenamt habe ich in einem Podcast sozusagen gehört. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und Johanna Klug ist eine relativ junge, aber sehr bekannte Sterbebegleiterin. Und mir wurde einfach so ein Podcast vorgeschlagen, wo sie einfach Gast war. Und ich habe mir das angehört und dachte, das ist ja faszinierend. Und hatte dann eine Szene aus dem Krankenhaus von meiner Mutter und mir. Die kam so in mein Gedächtnis zurückgeploppt. Und zwar saß meine Mutter im Bett und wollte gerne mal das Thema anschneiden, was passieren würde, könnte, wenn sie es nicht schaffen sollte. Also sie wollte wirklich dann mal darüber sprechen, dass sie ja auch eventuell das nicht überstehen könnte. Und ich bin immer aus dem Zimmer rausgerannt. Ich will das nicht hören, bin wieder raus aus dem Zimmer und sie hat wieder versucht anzusetzen und sagte, Jessi, irgendwie müssen wir uns aber vielleicht doch mal darüber unterhalten, weil das kann ja auch einfach mal nicht gut ausgehen und so weiter und so fort. Vielleicht hat sie es auch gespürt. Im Nachhinein denke ich immer, vielleicht hat sie auch irgendwas gespürt. Es war für mich nicht möglich, sie mal aussprechen zu lassen. Und die Johanna Klug erzählte halt, sie sitzt eben bei den schwerstkranken und sterbenden Menschen am Bett, betreut aber auch die Angehörigen. Oftmals werden ihr Dinge erzählt, die Angehörige einfach überhaupt gar nicht ertragen können, die Angehörige nicht hören wollen. Und da habe ich gedacht, da habe ich mich so gesehen. Ne? Da habe ich meine Mutter gesehen, innerlich, die verzweifelt versucht hat, ihrer Tochter, die ja gerade noch übrig ist, wichtige Dinge irgendwie mit auf den Weg geben zu wollen und mich selber immer kopflos aus diesem Zimmer rausrasen. Und da habe ich gedacht, das möchte ich machen. ich möchte so eine Schnittstelle für die Menschen werden. Also ich möchte gerne das werden, was ich damals gebraucht hätte. Und das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich da auch das überstülpen, was ich gebraucht hätte. Und das ist nicht so. Das ist nämlich gut, wenn man seine eigene Trauerreise gut geheilt hat oder genau weiß, das ist meins und das gehört dem Gegenüber. Ne? Deswegen würde ich immer dazu raten, wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, habt eure eigene Trauerheilreise schon gut bewältigt auch, weil es gibt auch da Triggermomente. Es gibt junge Mütter, die ich schon begleitet habe. Es gibt aber auch Töchter, die jetzt sozusagen in meinem Alter oder noch jünger sind, ne, die Mutter verlieren. Also da sind schon Triggerpunkte. Man muss das gut bewältigt haben. Aber da kam der Impuls, dass ich gedacht habe, das würde ich super gerne machen.
Wahnsinn. Und wenn jetzt auf die 3 Jahre zurückblickst, kannst du da irgendwie so deinen berührendsten Moment in dieser Tätigkeit erzählen?
Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Geschichten. Ich könnte stundenlang über Begleitungen erzählen, aber mir fällt immer sofort eine ein. Und das war, ich schreibe ja gerne Tagebuch und es war auch eine junge Mutter, die... es gibt diese Bücher, vielleicht kennst du die, Oma, erzähl mal, Mama, erzähl mal. Und es gab da eine junge Mutter, die für ihre wirklich noch kleine Tochter gerne so ein Erinnerungsbuch noch am liebsten viel, viel voller bekommen hätte, als wir es gekriegt haben. Und das war total schön. Die konnte also auch nicht mehr schreiben, die saß aufrecht im Bett. Und ich habe ihr die Frage vorgelesen und sie hat mir in ihren Worten sozusagen die Antwort diktiert. Und ich musste das wirklich, sie hat sich sehr konzentriert, Wort für Wort, wie sie es ihrer Tochter mitteilen würde, habe ich dann mit ihr dieses Erinnerungsbuch gefüllt. Und das ist nach wie vor immer noch für mich die berührendste Geschichte, weil einmal bin ich selber Mutter und denke, ja, was würde ich gerne meinen Kindern hinterlassen? Welche Fragen haben sie vielleicht später? Sollte ich jetzt früh versterben? Aus diesem Aspekt hat mir das unfassbar viel Freude gemacht, mit ihr das durchzuarbeiten. Und dann habe ich natürlich auch, und das sind diese Triggermomente, dann bin ich natürlich auch ein Kind, was ihre Eltern früh verloren hat und 1000 Fragen hätte und nicht so ein Erinnerungsbuch hat, weißt du? Das ist nach wie vor immer noch die berührendste Geschichte. Einmal aus der Sicht der Mutter und einmal aus der jungen Jessi, die so gerne so ein Buch hätte.
Das ist echt schön. Also das finde ich auch generell gerade eine total schöne Idee und denke mir gerade so, das könnte man ja auch schon einfach direkt machen, so ein Buch oder irgendwas gestalten, dass man halt Erinnerung hat, egal wie alt man dann schlussendlich wird,
ja,
oder?
Mhm. Ja,
so, genau. Also sehr inspirierend. Danke fürs Teilen.
Ja, gerne.
jetzt würde ich den Bogen spannen in Richtung Bewegung, weil du machst ja ganz viel Yoga so. Du nennst ja sogar auf Instagram Yogini, so, gell? Und seit wann machst denn du Yoga und welche Rolle spielt Yoga beziehungsweise auch Bewegung in deiner Trauer?
Also Yoga betitel ich total theatralisch als mein Lebensretter.
So wie ich beim Sport, das sage ich auch immer wieder. Oh, Bewegung, ohne dass wir die Hand nicht da sitzen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich wollte schon immer mal gerne Yoga machen, weil ich eine sehr ausgeprägte Skoliose habe. Also ich habe eine Wirbelsäulenverkrümmung und muss eigentlich schon seitdem ich 12 bin immer was für meinen Rücken tun. Und hatte nie irgendwas gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Fitnessstudio, ich war auch zur Reha damals nach Katharina Schroth. Wirklich eine schöne Therapie für eine Skoliose. Und gleichzeitig hat mich alles irgendwie nicht so richtig gepackt. Und dann war ich mit den Kindern zur Mutter-Kind-Kur. Da waren die noch relativ klein. Und da bin ich mal in den Genuss gekommen und habe so eine Yogastunde mitgemacht. Und natürlich hat das meinem Rücken gut getan, aber ich habe gemerkt, was das für eine Ruhe in mein System bringt. Also Körper, Geist, Seele, ja. Also dieser seelische Aspekt auch, da war ich völlig fasziniert von. Und dann habe ich mir hier vor Ort einen Kurs gesucht und bin einfach einmal die Woche zum Yoga gegangen. Da waren die Kinder auch noch kleiner. Und dann war das schon so ein kleiner Akt, das sozusagen hier ins Familienleben zu etablieren. Ich glaube, meine Jüngste war da so 5. Und ich habe mich selber auch so ein bisschen schwer getan, dass das jetzt hier zu Hause stattfindet und nicht im Kurs. Ne? Also dann dachte ich, ja, es gehört ja eigentlich in Kurs. Ne? Aber es würde dir auch gut tun, das hier zu Hause zu machen. Und vielleicht für alle, die irgendwie mit einer Sportart anfangen. Also ich habe mit 10 Minuten zu Hause gestartet und hat aber in den 10 Minuten dann gedacht, ach, du könntest mal die Garderobe neu sortieren, habe Schubladen aussortiert. Also ich bin dann wirklich noch in so eine ganz komische Übersprungshandlung gekommen, anstatt dann endlich mal hier zu Hause Yoga zu machen. Also es fiel mir gar nicht so leicht. Also ja, neue Rituale schaffen braucht wirklich ein bisschen Zeit und Geduld. Und dann hat man mich aber auch plötzlich gar nicht mehr von meiner Matte hier zu Hause runterbekommen. Dann war ich plötzlich 2 Stunden im Schlafzimmer verschwunden, habe dieses noch gemacht, jenes gemacht, habe meditiert und also bis ich da eine Balance hatte. Ne? Also ich bin immer so vom einem Extrem ins nächste, um dann endlich mal gefühlt nach Jahren in einer Balance anzukommen. Also ich bin leider immer, egal worum es geht, so ein extremer Typ. Ja, also Zucker reinknallen, dann esse ich ein Jahr gar keinen Zucker. Und dann mal irgendwo da auch eine Balance zu haben mit dem Zucker. Also ganz schlimm eigentlich. Ne? Das hat sich auch nie gebessert, aber auch das nehme ich mit Humor. Und jetzt ist es halt wirklich so, ich habe wirklich das große Glück, ich fange um 9 Uhr an zu arbeiten. Und ich bin allerspätestens um 8 Uhr auf meiner Yogamatte. Und wenn ich das aus irgendwelchen Gründen, es ist wirklich selten, aber wenn ich es mal nicht schaffe, bin ich auch einfach eine andere Jessie. Erstmal geht es mir körperlich nicht so gut. Das merke ich auch, ob ich nun 40 Minuten für meinen Rücken was getan habe oder nicht, aber auch mental. Also dieses erstmal bei mir einchecken, wie geht es mir denn eigentlich? Wie fühle ich mich? Was bewegt mich? Welche Bewegungen brauche ich? Also sich selber auch so viel wertzuschätzen, sich wirklich erstmal Zeit für sich selber zu nehmen. So sind meine Kinder auch älter, das muss man auch dazu sagen. Ne? Das, bei manchen ist dann die Zeit noch nicht von deinen Hörerinnen, ne, die vielleicht dann auch zu viel wollen. Aber sich auch bewusst zu machen, dass auch Kinder älter werden, dass sich Alltagsstrukturen ändern, dass nicht alles so bleibt, wie es gerade ist, so anstrengend zum Beispiel. Ne? Also ja, genau.
Das mit dem Kind oder neben dem Kind Sport zu machen, meiner ist ja jetzt erst 3, oder? Aber ich merke jetzt schon so krasse Unterschiede. Also ich weiß noch, im ersten Jahr, wo er ja noch Baby war, gell, und sich nicht wirklich bewegen hat können, und da bin ich jeden Tag um 5, 5:30 aufgestanden, weil er war halt auch sehr früh wach. So, Babys halt so, gell? Die wollen dann immer was und muss sie auch versorgen die ganze Zeit. Und dann haben ihn halt einfach daneben gelegt, auf seine Decke so, und haben da so mein Programm gemacht eben. Also entweder Seelensportübungen, meistens kombiniere ich ja eben mit Krafttraining oder manchmal auch, mache auch viel Pilates zum Beispiel. Und das habe ich dann eben für mich gemacht so. Und das war dann sehr easy, leicht für mich umzusetzen. Und ich war einfach so glücklich, dass ich jetzt das wieder machen kann, nachdem es mir auch körperlich so schlecht gegangen ist. Und dann ist er älter geworden und dann so mit so ohne halb oder so, wo er dann gehen hat können und so alles entdecken und so weiter. Keine einzige ruhige Sekunde, dass ich das noch daneben, also mit ihm wirklich machen kann. Das war echt in der Zeit gar nicht möglich. Und dann war ich aber auch wieder gleich lösungsorientiert. Okay, was für ein Zeitfenster ist möglich? Wo kannst du es machen? Weil wenn du es nicht machst, ja, dann zieht sich das oder wirkt sich das einfach auf alles aus. Auf meinen Körper, aber auch aufs Umfeld, weil ich dann ungut bin und so. Und deswegen habe ich dann auch Lösungen gefunden, abends in der Früh oder so. Oder eben im Büro dann viel gemacht. Das mache ich ja generell immer. Und jetzt ist er 3. Jetzt kann er sich richtig gut bewegen und spielt auch voll viel, so allein. Und jetzt mache ich es echt immer so, ich sage zu ihm auch ganz klar, hey, Mama macht jetzt 20 Minuten das Training, magst du direkt mitmachen oder willst du dabei was spielen? Und dann sagt er zum Beispiel, er macht mit, dann macht er auch wirklich mit, so, was er halt kann, was schön wie das ist. Dann lass ihn halt dann einfach so machen, wie er will. Manchmal klettert er auf mich drauf wieder zwischendurch, ist aber ganz lustig so. Und wenn er sagt, er will spielen, dann sage ich, okay, dann suchen wir uns gemeinsam ein Spiel aus, was du gerade machen kannst. Und dann hilfe ich ihm, in das Spiel reinzukommen, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache und er sucht so irgendwas, dann ist er gleich wieder draußen und dann will er, dass ich halt mitspiele. Und das ist so meine Lösung im Moment. Aber eben, ich weiß dann zum Beispiel auch von meiner Schwester, die hat jetzt einen 10-jährigen Sohn und ja, die geht ihre 2, 3 Stunden ins Fitnessstudio wieder in Ruhe und er will eh nur bei den Kollegen sitzen so. Also es ist halt dann ganz oft so ein Jetzt-Zustand und nur weil es jetzt gerade vielleicht weniger ist, dann schaue ich halt, dass sie wenigstens die wenige Zeit irgendwie sinnvoll nutzt und so das Wichtigste für mich macht und vertraue darauf, dass es halt in um 2 Jahren wieder anders sein wird und vielleicht wieder mehr Zeit gibt sogar.
Ja,
Das
das finde ich auch
ist
wichtig, weil
schön.
das entlastet auch so, ne?
Voll.
Also ich habe auch zu Spitzenzeiten morgens um 5 Yoga gemacht, ne? Und du siehst, jetzt bin ich bei 8 Uhr. Ne? Und du hattest noch gefragt, also ich mache jetzt 13 Jahre Yoga. Genau, ja. Und das ist auch wirklich nicht wegzudenken. Also ich bin eine ganz andere Jessie. Ich bin freundlicher mit mir, mit anderen, wenn ich wirklich auch auf meiner Matte war. Was ich noch mache, das ist seit 3 Jahren, mache ich auch eigentlich auch jeden Tag. Mache ich Hula Hoop. Das
Ah,
passt
ja,
total
spannend.
gut. Und da habe ich dann auch noch, sieht ein bisschen affig aus, aber da nehme ich mittlerweile auch ein Hanteln mit dazu. Ne, dass ich dann auch irgendwie das so ein bisschen kombiniere mit Hanteln, ne, weil ja, das hat sich irgendwie auch noch mal so ein bisschen, das durfte sich auch verändern. Ne? Genau, dass ich gedacht habe, ach komm, mit den Armen kannst du auch noch irgendwas machen. Und das ist auch gleich noch anstrengender. Du musst ja den Reifen gut halten. Also der fällt mir jetzt eh nicht runter. Über diesen Zeitpunkt bin ich Gott sei Dank hinweg, dass ich ständig eigentlich nur mich bücken muss und diesen Reifen wieder hochhalten muss. Ne? Und mit den Hanteln ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Und es bringt halt auch was.
Ja, voll. Voll cool. Tolle Kombination auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so an emotionale Schmerzen auch denkst, und du hast schon gesagt, so diese psychosomatischen Symptome, die sich entwickelt haben, welche Rolle spielt denn der Körper für die, wenn es darum geht, emotionale oder mit emotionalen Schmerzen umzugehen? Wie setzt du deinen Körper bewusst ein?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann, also tatsächlich muss ich dann wirklich den Schlenker zum Tagebuchschreiben machen. Tatsächlich muss ich über Emotionen erstmal schreiben. Genau. Also natürlich spüre ich Emotionen in meinem Körper, ne? Also gerade, ich hatte ja vorhin erzählt, mein Magen-Darm-Trakt, ist da immer noch empfindlich. Das wird es auch bleiben, ne? Ich glaube, jeder hat immer so, manche haben ja so den Nacken, andere kriegen irgendwie Kopfschmerzen. Bei
Bei
mir
mir
war
sind es die Haare.
es ist, ja, also ich kenne auch Menschen, wenn die Stress haben, fallen die Haare aus, ne? Also ich glaube, jeder hat so sein Alarmsystem. Bei mir ist es wirklich der Verdauungstrakt. Aber tatsächlich muss ich mir erstmal alles von der Seele schreiben. Genau, ich muss mich dahingehend erstmal auslernen, mir das angucken, dem Raum geben, schriftlich. Und dann ist es auch wieder ganz normal, dass ich dann wieder auf meine Matte gehe, ne? Genau, aber tatsächlich ist da der schriftliche Part.
Ja, spannend. Ja, das Schreiben ist auch bei mir also immer wieder Thema. Manchmal schreibe ich mehr, manchmal weniger. Also jetzt nicht so akribisch, wie jetzt du erwähnt hast mit dem Tagebuch. Ich habe dann schon so 5 Minuten, wie sagt man, Routine, wo ich so bestimmte Fragen halt beantworte, aber jetzt nicht so ewig dran schreibe oder so. Vielleicht auch, weil ich schon so viel beruflich schreibe
Ja, und
und
ich
viel
kann mich
Texte
da,
habe.
ich neige auch dazu Übertreibungen. Also, ich mache das freitags immer vor meinem Palli-Dienst und da schreibe
Naja.
ich im Café. Ich war dann in ein Café und ich schreibe konsequent 2 Stunden. Und ich könnte auch noch mehr schreiben. Also du siehst, auch da kann ich auch in die Extreme rutschen, ne? Also ich könnte mich sicherlich auch kurz fassen. Aber auch da kann ich dann ausgiebig eintauchen und aber es tut mir halt auch echt total gut. Und dann bin ich auch sehr ausgeleert für die Patienten. Ne? Also wenn ich da einmal auch dem Raum gehe, was so in der Woche los war oder was mich generell bewegt. Und das ist ja auch alles so, ach, ist ja auch aufregend, wenn die Kinder so heranwachsen. Und es macht ja auch was mit mir, wenn ich meine Tochter so in die Ausbildung begleite und die kommt auch mit Sachen nach Hause, wo ich merke, oh, das macht ihr jetzt aber auch was aus, ne, was da so im Krankenhaus los ist, dann bist du auch selber als Mutter wieder, machst dir Gedanken und, ne, und dem erstmal
Voll.
Raum zu geben und zu sagen, oh, da schreibe ich jetzt einfach alles nieder, weil ich ja auch ein ziemliches Paket von meinem Patienten dann bekomme. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Weil
Voll.
dann auf Station werde ich ja auch mit Themen konfrontiert oder tauche in Schicksale mit ein, die ich als Finanzbuchhalterin natürlich nie und nimmer kennenlernen würde. Also das ist ja auch für mich immer dass ich denke, oh, das Leben ist ganz schön ungerecht. Oh je, so eine Krankheit gibt es auch. Ach du liebe Güte, ne? Also das ist ja schon nicht ohne, ne?
Toll. Und wenn wir so langsam in Richtung Schluss kommen, jetzt hast du ja sehr viel erzählt, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich unbedingt einem Trauernden noch mitgeben wollen, empfehlen, rund um Bewegung, rund ums Schreiben, ja, irgendwas noch mitgeben, wo du sagst, das wäre wichtig für die so in deinen Augen?
Also ich glaube, ich würde das mitgeben, was ja, was ich nicht gelernt habe, jetzt aber sehr, sehr gut kann und viele aus der älteren Generation eben auch nicht gelernt haben und was sich natürlich jetzt auch gerade in der Sterbebegleitung, ja, was ich da auch immer spüre oder auch sehe und was manchmal vielleicht auch das Sterben so schwer macht. Also Gefühle wollen halt gefühlt werden. Und wir fahren gut damit, wenn wir das, was wir fühlen, nicht bewerten. Und wenn es noch so schlimm ist. Also ich hatte auch viele Wutthemen auf meine Eltern. Wie könnt ihr mich so früh alleine lassen? Dann habe ich mich geschämt. Dann kam die Scham dazu. Du kannst nicht so schlecht über Tote denken, ne? Also ich bin mit Wut und Scham und das alles nicht fühlen wollen, so schrecklich irgendwie mein Trauerweg gegangen. Und ich glaube, der wäre 10 Jahre kürzer gewesen, wenn mir, von Robert Beetz kennt man das ja, ne? Gefühle wollen gefühlt und nicht verdrängt werden. Also wenn mir das irgendjemand mal mit auf den Weg gegeben hätte, das wäre, glaube ich, viel, viel besser für mich gewesen. Also auch von dem körperlichen Aspekt dann, ne? Also ich glaube, ich hätte viel weniger psychosomatische Beschwerden gehabt, wenn ich nicht immer gegen das gekämpft hätte, was gerade da war. Wenn ich es mir angeguckt hätte, wenn ich es durchfühlt hätte. Super gerne mit einer Fachfrau, Fachmann an der Seite. Man muss durch die Dinge nicht alleine durch. Aber wir müssen uns das, was eh da ist, müssen wir uns angucken.
Voll. Das ist echt ein schönes Abschlusswort. Voll. Ja, liebe Jessie oder Jessie, je nachdem.
Kathi oder Kathi.
Oder Kathi und Kathi.
Genau.
Vielen lieben Dank für dieses sehr spannende, berührende Gespräch. Also es war wirklich richtig schön und freut mich auch total, dass jetzt die auf diese Art und Weise ja näher kennenlernen haben dürfen. War richtig schön.
Ich habe mich auch total auf dich gefreut, weil ich da, wo ich dich gehört habe, in deinem eigenen Podcast, aber zum Beispiel auch bei Therese, ich habe auch gedacht, also du bist so eine inspirierende und lebensfrohe Frau und es berührt, deine Geschichte berührt mich ja zutiefst, weil wahrscheinlich auch du nicht ja, im Bewusstsein hattest, dass deine Schwester ermordet werden könnte, so wie ich auch nicht mit 16 auf dem Plan hatte, dass Eltern sterben und was du daraus gemacht hast und wie du Menschen begleitest, das finde ich ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ich ja bei dir sein durfte.
Dankeschön, schön. Ja, und alle da draußen, ich bin sicher, ihr konntet wieder viel mitnehmen aus diesem Gespräch heraus und ja, bis zur nächsten Folge, sage ich mal. Tschüss, danke.
Dankeschön.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.